Jesus, ich bete das so, wie du den Regen vom Himmel fallen lässt, dass du so deinen Geist in unser Herz hineingehst, Jesus. Danke für dieses Bild und danke, dass du jetzt hier bist mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du Geist bist. Das bedeutet, du kannst überall zur gleichen Zeit anwesend sein. Und das bist du jetzt in diesem Moment. Danke, dass dein Wort sagt, dass du in uns lebst. Und danke, dass du jetzt zu uns reden möchtest und unser Herz erfrischen möchtest, uns neue Kraft geben willst, Jesus. Danke, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Kennst du das? Du bist einfach müde und ausgelaugt. Diese Momente, wo du denkst, ey, wie soll das weitergehen? Wo bekomme ich neue Kraft her? Wo du einfach wie in dich hinein sagst und sagst, boah, ich bin müde, ich brauche neue Kraft. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon mal hatte, diese Momente, ob es jemand kennt. Habt euch geoutet. Vielen Dank. Ich kenne das auf jeden Fall. Oder kennst du vielleicht diese Frage, wie komme ich mit meinem Leben zum Ziel? Wie kann mein Leben gelingen? Wie kann ich nächste Schritte gehen? Oder dieses Gefühl, als würdest du auf der Stelle stehen und nicht weiterkommen. Vielleicht in deiner Lebensplanung, der Job hat nicht geklappt oder eine Beziehung ist zerbrochen oder in deinem Glauben. Es fühlt sich einfach an, als würdest du gerade in diesem Moment nicht weiterkommen. Und du läufst wie auf der Stelle. Als wärst du zur falschen Zeit am falschen Ort und du weißt nicht, wie es weitergeht. In der Bibel gibt es einen Mann, also ich glaube noch mehr, aber auf jeden Fall einen Mann, über den wir heute sprechen werden, der war gefühlt immer am richtigen Ort. Und er war richtig leidenschaftlich in seinem Glauben und er war bereit, nächste Schritte zu gehen und hat öffentlich über Jesus geredet. Und er wusste, wie sein Leben gelingen und zum Ziel kommen kann. Das heißt, er kann für uns heute wie so ein Vorbild sein, wo wir sagen, ey, das wollen wir auch in unserem Leben so. Und daran auch denken in diesen Momenten, wo wir kraftlos sind, wo wir müde sind. Und vielleicht ist das dann so eine Ermutigung für dich, dass du daran zurückdenkst, diese Story nochmal nachliest und da gehen wir heute rein. Diese Story steht in der Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte ist ein Buch in der Bibel, das von der ersten Gemeinde in der christlichen Geschichte erzählt. Dort wurden die ersten Gemeinden gegründet und sie berichtet von dieser Gründung der christlichen Kirche und die Apostel waren Leute, die mit Jesus Christus, als er hier auf dieser Erde war, unterwegs waren. Die sind mit ihm durch die Gegend gelaufen. Sie haben mitbekommen, wie er gepredigt hat, wie er Menschen begegnet ist. Sie haben ganz viel mit ihm miterlebt. Und dann haben sie miterlebt, wie er gestorben ist am Kreuz und wie er auch wieder auferstanden ist. Und sie haben Pfingsten erlebt. Und ich freue mich so, heute bei euch zu sein an Pfingsten. So gut, dass ich da sein darf, weil wir sind eine Pfingstkirche, wir sind eine Pfingstgemeinde, wir sind Teil der Pfingstbewegung und ich liebe es, dort zu sein. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, in dieser Bewegung dabei zu sein. Nicht, weil es irgendwie die beste ist, okay, es gibt auch andere gute Bewegungen, aber weil es einfach zu mir passt, okay? Und yes. Wie sind ich jetzt? Ach so, genau, sie haben Pfingsten miterlebt und da haben sie erlebt, wie der Heilige Geist sie erfüllt hat. Wie dieses Let it rain, ja, lass es regnen. Der Heilige Geist ist in ihre Herzen hineingefallen. Und dann haben sie sich taufen lassen und wurden erfüllt, wie gesagt, mit dem Heiligen Geist. Und die Gemeinde wuchs immer mehr heran und es wurden neue Gemeinden gegründet. Und Apostelgeschichte 18 und 19 erzählt unter anderem die Geschichte von Ephesus. Ephesus liegt in der heutigen Türkei. Ich habe gedacht, ich bringe vielleicht eine Karte mit, aber habe ich lieber gelassen. Ja. Ich glaube, das ist nicht so spannend, aber es liegt auf jeden Fall in der heutigen Türkei. Und dort gab es Juden und Heiden, die mit dem Glauben an Gott noch nicht so viel zu tun hatten. Und einer der Apostel namens Paulus, er reiste von Korinth, in Griechenland ist das, zusammen mit seinen Mitarbeitern Priscilla und Aquila nach Ephesus. Und dort lehrte er in der Synagoge, der Versammlungsort der Juden, über Jesus. Und sie wollten noch mehr von Jesus hören, haben gesagt, Paulus, bitte erzähl uns noch mehr, aber er musste irgendwie wieder weiter, okay, also irgendwie, er musste wieder los, ja, er hatte Termine. Und sie wollten aber noch mehr hören und Priscilla und Aquila sind da geblieben, aber wir wissen nicht genau, ob sie irgendwie öffentlich aufgetreten sind und gelehrt haben oder so, davon wissen wir nichts, ob sie es öffentlich gemacht haben. Sie haben auf jeden Fall über ihren Glauben berichtet, das werden wir noch sehen. Und dann kam ein Mann, er war wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und er lebte seine Bestimmung, er war voller Leidenschaft für Jesus und ist wirklich so ein Vorbild für mich. Und Ich glaube, ihr wurdet schon gespoilert mit der Bibelstelle, aber sein Name lautet Apollos. Das ist auch so ein starker Name, finde ich. Apollos. Hätten wir auch nehmen können für unseren Sohn, aber wir haben uns für Paul entschieden. Ja? Und in Apostelgeschichte 18, Abvers 24 lesen wir jetzt. Dort steht, ein Jude, aber mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, oh, schönes Deutsch, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Noch mehr Namen, wir klären das alles. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, das heißt, sie waren immer noch in der Synagoge am Start und haben ihn dann gehört, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia, noch mehr Orte, reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Okay, wir schauen uns heute mal diesen Bibelabschnitt Stück für Stück an, weil ich glaube, es steckt in jedem Vers so viel Gutes drin und ich könnte ein Seminar machen. Ja? Wir könnten hier den ganzen Pfingsten mit Mittagessen sitzen und uns diesen Text angucken. Keine Angst, das wird nicht passieren. Genau, wir gehen Vers für Vers durch, schauen uns das mal an und konzentrieren uns auf ein paar wichtige Punkte, wo wir sagen, okay, das wollen wir heute hervorheben. Apostelgeschichte 18, Vers 24, ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Okay, das heißt, Priscilla und Aquila, die Mitarbeiter von Paulus, sind dort geblieben, sind auch in die Synagoge gegangen. Wahrscheinlich haben sie dort aber nicht gelehrt, weil sonst hätte dann nicht noch jemand anders auch noch darüber lehren müssen, beziehungsweise sie haben ihn dann zu sich nach Hause eingeladen und ihm noch mehr darüber berichtet. Und dort hat er dann noch mehr über Jesus erfahren. Apollos kam von Ägypten nach Ephesus und wir lesen, dass er ein beredter Mann war. Das bedeutet, er war gebildet, er konnte gut reden und er konnte überzeugend Argumente vorbringen und war rhetorisch stark, war also wirklich ein guter Redner. Falls Leute hier sind, die predigen wollen oder schon predigen, das ist auch wichtig, ja, dass wir gut Argumente vorbringen können, dass wir gut reden können, das gehört auch dazu. Und das war ihm wichtig und das war für ihn ein Vorteil. Aber diese Gabe, die er hatte, hing mit etwas zusammen. Er konnte nicht einfach nur gut reden, weil dann können wir ja hier irgendwie auch irgendeinen Politiker einladen, obwohl ich, I don't know, ob sie so gut reden können, aber wir könnten es machen, ja. Da war aber noch was mal verbunden mit, nämlich er war mächtig in den Schriften. Das heißt, er konnte nicht einfach nur gut reden und deswegen waren die Leute überzeugt, sondern er war mächtig in den Schriften. Und wenn du dein Leben hingebungsvoll und leidenschaftlich für Jesus leben möchtest, dann ist das der Weg, okay? Da erfahren wir mehr, wer er ist und das gibt uns auch Kraft in unserem Leben und lässt uns feurig sein für ihn. Die Schriften sind die Bibel und er kannte sie von vorne bis hinten, okay? Juden zu der damaligen Zeit, sie kannten das ganze Alte Testament auswendig. Das ist wirklich crazy. Sie waren echt zu Hause darin und deshalb konnte er mit ihnen auch reden. Ich bin davon überzeugt, dass das ein Vorteil war für die Juden. Deswegen konnte er sie auch widerlegen, weil er sich damit gut auskannte. Das heißt, wenn du leidenschaftlich von Jesus reden möchtest, auch in deinem Umfeld, brauchst du die Bibel, brauchst du das, was dort drin steht und das von vorne bis hinten. Und das war sein Fachgebiet und damit überzeugte er. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit jemandem bei uns in der Jugend, ich komme ja aus der Elim Hannover, ich bin übrigens Johannes, ich habe mich gar nicht vorgestellt, aber ich wurde vorgestellt, deswegen, hallo, ich bin Johannes. Jetzt weißt du auch, wer hier predigt. Genau, ich komme aus der Elim Hannover und bin ich für die Jugendarbeit zuständig und hatte da ein Gespräch. Und sie hat gefragt und hat gesagt, ich möchte gerne mehr über meinen Glauben reden, aber ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Und ich hatte früher mal einen muslimischen Freund und der hatte wirklich richtig viele Fragen über Jesus. Okay, der war wirklich interessiert und wollte mehr erfahren und manchmal war es gar nicht so leicht, ihm zu antworten. Ich glaube, wenn ich Apollos gewesen wäre, wäre das alles kein Problem gewesen. Aber ich hatte nicht auf alle seine Fragen eine Antwort und das ist auch gar nicht so schlimm, muss man auch nicht haben, aber ich wusste, wo ich Antworten finde und zwar in der Bibel. Und ich habe angefangen, mehr die Bibel zu lesen und dann konnte ich alle seine Fragen beantworten. Nee, das nicht, aber ich wusste, wo ich auf die Suche gehen kann und wo ich dann auch manche Antworten finde und die wirklich wichtig sind. In einer anderen Bibelstelle wird eine ähnliche Formulierung für die Bibel benutzt. Dort steht, dass die Bibel Kraft hat, dich weise zu machen. Come on, wer will weise sein? Let's go. 1. Timotheus 3, Vers 15 steht, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ich denke, es ist okay, es ist irgendwie jetzt nicht so eine Pfingstpredigt hier, so, ne? Die Bibel hat Kraft und so, wir kommen gleich auch noch zum Heiligen Geist, okay? Aber das ist erstmal die Grundlage, ja? Er war mächtig in den Schriften, das steht zuerst, das müssen wir, dort erleben wir Gott. Und diese Schrift ist nicht einfach nur irgendeine Schrift, sondern sie ist sogar von dem Heiligen Geist eingegeben. Das heißt, es ist sein Wort, es ist das, was er spricht. Und hier steht, dass jemand von Kind auf die Bibel kennt. Er kennt sich damit richtig gut aus, er ist damit aufgewachsen. Und hier steht in diesem Timotheusbrief, die Bibel hat Kraft, aber wozu? Hier steht, dich weise zu machen, okay, ja, aber wozu genau? Zur Rettung durch den Glauben. Das heißt, es ist nicht einfach nur da, damit du immer mehr Wissen ansammelst und dann ganz schlau dastehen kannst und sagen kannst, guck mal, was ich alles gelernt habe. Sondern es ist zur Rettung durch den Glauben. Deshalb macht es auch wirklich nicht so viel Sinn, die Bibel zu studieren ohne Gott. Also das ist dann nur Logie, ohne Theos, also ohne Gott. Also wenn wir Gott studieren wollen, dann brauchen wir sein Wort und auch die Haltung zu dem Wort, dass es wahr ist und dass es stimmt, was dort steht. Wir können auch auf die Suche gehen und Fragen haben, das ist völlig okay. Wir können auch zweifeln und sagen, hey Gott, wie ist das eigentlich gemeint? Aber es hat ein klares Ziel. Apollos hat die Juden überzeugt, was? An Jesus zu glauben. Es ging nicht zuerst darum, ist die Welt in 6 Tagen erschaffen oder was war mit den Dinosauriern, die haben nicht reingepasst in die Arche, das ist meine Antwort. Spaß, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau, ich bin kein Wissenschaftler. Aber das waren nicht die Fragen, sondern die Frage war, ist Jesus der Retter? Das war die Frage. Das ist, worum es sich alles dreht. Und natürlich, es gibt auch noch andere wichtige Themen und Aussagen, aber das ist das Ziel, das Hauptziel. Das heißt, die Bibel hat Kraft, dich weise zu machen. Und dann hast du auf einmal Antworten. Warum sind wir hier? Wer ist Gott? Und was hat er getan? Dann spricht diese Bibel auch durch dich und sie lässt Glauben entstehen. Und so kann Glauben entstehen in Menschen, wenn du mit ihnen über Jesus redest. Deshalb machen wir auch, was wir machen, oder? Deshalb bauen wir Kirche, damit Menschen von Jesus hören. Damit sie mehr über ihn erfahren. An diesen Jesus, der sein Leben am Kreuz für dich gegeben hat. Und er hat wirklich das beste Leben für dich. Es ist nicht immer alles mega, okay, ist nicht immer alles perfekt, aber er hat ein Leben für dich mit Sinn, mit einem Ziel, mit Kraft, ein Leben, wo du leidenschaftlich bist, wo du eine Erfüllung hast, ein gutes Leben. Das fühlt sich nicht jeden Tag so an, aber das ist die Realität. Und das ist das, was Jesus für dich bereithält. Und heute ist der Tag, dieses Leben zu beginnen. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Dann ist heute die Chance zu sagen, ich will mein Leben mit Jesus leben und ich will mit ihm bis in Ewigkeit zusammenleben. Und wenn du das heute machen möchtest, dann kannst du am Ende der Predigt dazu eine Entscheidung treffen. Ich werde dich dann fragen, werden alle unsere Augen zumachen und dann kannst du dich melden, wenn du sagst, ja, ich will ab sofort mein Leben komplett mit Jesus leben. Weil das ist unser Auftrag, das ist, warum wir hier sind. Bewegt es schon mal in deinem Herzen, ob du sagst, ey, ja, diese Entscheidung möchte ich heute treffen. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Apollos kannte den Glauben an Jesus Christus, aber er wusste nicht alles. Okay, ist auch okay. Er wusste nicht alles. Aufgrund des Kontextes von dem nächsten Kapitel können wir davon ausgehen, dass er nichts von der Glaubenstaufe und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch nichts von Pfingsten wusste. Wir vertreten eine Taufe, nachdem du zum Glauben gekommen bist. Alles, was davor passiert, würden wir nicht als Taufe definieren, so wie wir es in der Bibel vorfinden. Erst kommt der Glaube an Jesus, dann kommt die Taufe, weil du das in der Taufe bekennst. Du wirst eingetaucht und sagst, mein altes Leben ist vorbei und ich beginne jetzt ein neues Leben mit Jesus. Da kannst du nur bezeugen, wenn du das glaubst und wenn du das auch aussprechen kannst. An Pfingsten hat dann der Heilige Geist die Menschen erfüllt. Ja, wir glauben an einen Gott, oder? Wir glauben an Gott. Er ist über dem Natürlichen. Er ist außer Raum und Zeit. Und wenn das Übernatürliche auf das Natürliche trifft, passieren einfach ein bisschen komische Dinge. Weil es ist übernatürlich, es ist göttlich, es ist etwas, was Gott tut, es ist sein Heiliger Geist. Es ist nicht einfach nur irgendein Gespenst oder so, ja, es ist der Heilige Geist, es ist Gott selbst, der in Menschen hineinkommt, sie erfüllt, ihr Herz erfüllt, sagt die Bibel. Und das heißt, Herz war das Zentrum des Lebens. Er erfüllt bis ins Zentrum deines ganzen Seins. Und dann passieren auch verrückte Dinge. Ja, am Pfingsten haben dann Menschen auf einmal in einer neuen Sprache geredet, die sie vorher nicht kannten. Oder sie haben Gedanken von Gott bekommen, wo sie wussten, ey, die sind nicht von mir, die muss ich weitergeben und dadurch will ich erbauen. Du hattest vorhin von so einem Bild erzählt, dass ihr wie eine Quelle seid. So, ne? Dass Gott Bilder gibt, die dann ermutigen, die gesamte Gemeinde oder einzelne Personen. Das nennen wir Prophezeien, ja, oder Eindruck. Und wahrscheinlich wusste Apollos davon noch nichts. Denn nachdem Apollos dann Ephesus verlässt, kommt Paulus wieder. Ja, genau, Apollos verlässt Ephesus, Paulus kommt wieder und er findet Jünger in Ephesus vor. Wahrscheinlich durch die Lehre von Apollos, weil wir haben ja gelesen, dass er gut überzeugen kann, dass Leute dann gläubig geworden sind. Aber sie wussten noch nichts von der Glaubenstaufe und auch nicht von dem Heiligen Geist und seinem Wirken. Deshalb können wir davon ausgehen, er hat es nicht erzählt und er hat ja gerne erzählt, deshalb wusste er davon wahrscheinlich nichts. Und wahrscheinlich ist es sogar das, was Priscilla und Aquila ihm dann erklärt haben. Weil sie waren mit Paulus unterwegs, sie wussten, wie das geht. Und da betete Paulus dann für diese Jünger und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen zu prophezeien, Gottes Gedanken weiterzugeben und in neuen Sprachen zu reden, die sie vorher nicht gelernt haben. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, wo zur damaligen Zeit, heute ist das anders, aber damals wurde nicht so viel über den Heiligen Geist geredet oder ich war immer krank. Kann auch sein, okay, vielleicht war ich immer krank, wo darüber geredet wurde. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, was ich mit einem Freund hatte, der heute auch mit ist. Und er hat mich gefragt, ich weiß noch genau, wo wir standen. Wir standen an der Schranke von der Bahn, die war zu, wie so ein Zeichen, ja, die war zu. Und er fragt mich, weißt du etwas über den Heiligen Geist? Und ich, nee, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. So, ne, wie die Schranke, okay, war zu, war irgendwie noch kein Wissen da. Ich wusste nichts darüber. Und dann habe ich angefangen, Antworten zu suchen. Und ich wusste ja, wo ich suchen kann, in der Bibel. Ich habe angefangen zu lesen und die Bibel, sie hat einfach Antworten und sie hat Kraft, dich weise zu machen. Und dort habe ich dann von Pfingsten gelesen, genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben, wie der Geist Gottes Menschen erfüllt hat, wie sie in neuen Sprachen reden. Und dann habe ich Gott gebeten, habe gesagt, okay, neue Sprache heißt für mich andere Sprache, so wie Englisch, was ich nicht kann, ja, oder wie, keine Ahnung, also eigentlich jede andere Sprache, außer Deutsch. Und das kannst du geben und ich habe gesagt, okay, ich frage jetzt mich auch nicht, gibt es das noch, gibt es das nicht oder so diese Fragen, ja, da war ich mit 15 noch nicht und habe dann einfach gesagt, okay Gott, steht hier, das ist dein Wort, es war, bitte gib mir das und dann habe ich angefangen Klavier zu spielen, natürlich nicht so schön wie heute gespielt wurde, also das war eher so pfingstliches Klavierspielen, so einfach so, okay. Und dann habe ich gespielt und angefangen in Sprachen zu reden und zu singen und habe das erlebt. Ich habe einfach Gott gebeten. Ich habe einfach gebeten und die Bibel sagt, wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Sogar im Kontext mit dem Heiligen Geist wird das gesagt. Die erste Gemeinde, sie war feurig im Geist, erfüllt mit ihm, seine Gaben waren in ihnen und sie haben sie ausgelebt und sie lebten leidenschaftlich für Jesus. Und vielleicht sagst du, ja, ich kenne diese Zeiten und meistens ist es auch so, aber manchmal fühle ich mich so ein bisschen lauwarm, so ein bisschen müde, so ein bisschen kraftlos. Und ich wünsche mir so diese Kraft und dieses Feuer, das entzündet wird. Und so eine Zeit hatte ich dieses Jahr auch schon. Und ich habe morgens gebetet und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so man betet, man schlägt die Bibel auf, denkt, okay, ja, mega, aber irgendwie, I don't know, so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist irgendwie, der Tag ist schön, danke für den Tag. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. So. Und ich habe mich irgendwie kraftlos gefühlt, irgendwie müde gefühlt. Und dann habe ich einfach gebetet und ich habe immer so eine Kerze, die ich dann da anzünde und die habe ich angezündet und das hat so zu mir gesprochen, so dieser Docht, den ich anzünde, dass Gott so spricht, ey, du bist gerade wie so ein glimmender Docht, aber ich zünde dich wieder an. Ich zünde dich wieder an. Dann habe ich immer wieder gebetet, habe gesagt, Herr, mach mein Herz feurig, zünde es an für dich, in Flamme, ein Feuer in mir. Und da habe ich gemerkt, wie Stück für Stück die Zeit mit Jesus wieder anders wurde, intensiver wurde, auch das Bibellesen. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich jedes Mal da sitze und denke, oh, so, weißt du, das ist einfach nicht die Realität. Aber es gibt oft diese, oh, Momente und die geben mir dann auch Kraft für die Momente, wo ich einfach lese und sage, ja, okay, ist von da nach da gegangen und so, okay, also das trägt dich dann auch durch. Wörtlich steht hier, feurig im Geist, ja, oder brennend im Geist, und in Apollos brannte ein leidenschaftliches Feuer für Jesus. Und er wollte von ihm erzählen, ja, er brannte, dieses Feuer, es brannte lichterloh in ihm. Und andere sahen dieses Licht und dieses Licht deutete auf das Licht der Welt hin. Der sagt, ich bin das Licht, nämlich auf Jesus, auf ihn höchstpersönlich. Und das Wort für feurig ist Zeo oder Sio. Und so heißt unsere Jugendarbeit in der Elim Hannover, haben wir danach benannt, nach dieser Textstelle, nach Apollos. Deswegen ist das so unser Vorbild. Und das ist so in der Jugend unser Ding, ja, das ist so unser Motto. Hey, wir sagen, wir sind feurig für Jesus. Wir sind feurig im Jugendgottesdienst, wir sind feurig bei dem, was wir tun. Und wir sind leidenschaftlich für ihn, wir leben Gaben aus, wir leben mit dem Heiligen Geist und wir wollen voller Freude von ihm erzählen. Und diese Beschreibung von Apollos ist was uns immer wieder ermutigt, wo wir sagen, ey, so wollen wir sein. Wir wollen feurig für Jesus sein. Wir gehen all in für ihn. Und wir wollen wie ein helles Feuer sein, das brennt. Und vielleicht ist es auch unser Gebet heute in Clausthal, oder? Dass wir sagen, ey, wir wollen dieses helle Feuer sein, das für Jesus brennt. Das für Jesus brennt hier in Clausthal-Zellerfeld. Und wo Menschen sehen, da ist was. Da ist Licht. Da ist jemand. Und vielleicht ist heute so ein Tag, wo du frisches Feuer brauchst und du sagst, ey, ich will so richtig leidenschaftlich sein, oder du sehnst dich einfach nach neuer Kraft vom Heiligen Geist oder nach seinen Gaben, nach dieser Sprachenrede oder nach Prophetie. Und da möchte ich dich gerne einladen, am Ende des Gottesdienstes zum Gebetsteam zu gehen. Ich habe gehört, sie sind hier an vielen Stellen in der Kirche anwesend, Gebet ist überall da, so. Du kannst entweder da auf diese Seite gehen oder hier in diesem Raum gibt es auch Gebet für dich nach dem Gottesdienst. Und da kannst du für dich beten lassen, wenn du sagst, ey, ich möchte das erleben, ich brauche Kraft vom Himmel. Ich brauche neue Kraft in dieser Situation oder in dieser Situation oder ich wünsche mir mehr von Gott in diesem Aspekt. Ich wünsche mir diese Gabe, weil die Bibel sagt bei den Gaben, ich habe noch ein bisschen Zeit, die Bibel sagt bei den Gaben, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Das heißt, das ist nicht nur so ein, okay, wäre schön, wenn, aber muss auch nicht. Ich habe schon öfters für Leute gebetet und meistens, wenn ich für sie gebetet habe und so, dann war eher schwierig. Weil dann musst du fast so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und das geht nicht. Du kannst bei sowas nicht überzeugen. Das ist wie bei dem Glauben. Du kannst nicht überzeugen im Sinne von, ich bringe so viele gute Argumente und dann, ah ja, okay, gut, na gut, jetzt glaube ich an Jesus. Du, hör auf zu reden, jetzt glaube ich. So, weißt du, das funktioniert nicht. Das ist, was Gott tut. Und wenn du das hast und du sagst, ey, ich möchte das, ich möchte danach mich ausstrecken, dann bete und hör auch nicht auf. Ich habe schon von Leuten gehört, die sich jahrelang nach Gaben ausstrecken. Und es erst nach Jahren oder Jahrzehnten empfangen. Und da kannst du natürlich irgendwann aufgeben und sagen, okay, habe ich so lange nicht empfangen, dann nicht. Aber ich glaube, wenn wir uns ausstrecken, dann wird Gott auch geben. Vielleicht machen das, als wir erwartet haben manchmal. Aber ich glaube, wenn du eine Sehnsucht hast danach, dann möchte er dir das auch gerne schenken. Und dann nutzt die Chance heute auf jeden Fall, für dich beten zu lassen. Wir lesen dann, was daraus folgte, dass Apollos mächtig im Wort und feurig im Geist war. Zwei Dinge, die darauf folgten. Erstens, er war bereit, die nächsten Schritte zu gehen in seinem Glauben. Und zweitens, öffentlich über Jesus zu reden. Also er hat auch schon vorher öffentlich über Jesus geredet, ja, aber dann hat er noch mehr öffentlich über Jesus geredet. Und das heißt, Apollos blieb nicht stehen. Er blieb nicht auf der Stelle stehen. Er hatte nicht nur eine Anfangsleidenschaft und hohe Gefühle. Das kennen wir, oder? Wenn man frisch verliebt ist. Das erleben die meisten auch zu Beginn des Lebens mit Jesus und dann denken sie irgendwann, oh Mann, jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht mehr so. Bin ich jetzt falsch? Weil der sich vor 3 Wochen entschieden hat für Jesus, der ist so feurig, der liest jeden Tag 2 Stunden die Bibel. Was ist mit mir? So, weißt du, ist auch normal. Ist auch normal, dass wir irgendwann ein bisschen gesettelt sind, okay? Und dann haben wir auch manches schon gehört und dann ist es für uns nicht jedes Mal so eine Überraschung zu hören, hey, Gott liebt dich, ja, ach so, also weißt du, das ist normal, ist auch eine normale Entwicklung, aber er ist nicht stehen geblieben in dieser Verliebtheitsphase und er hat auch nicht gesagt, ich muss immer wieder da so sein, sondern Dinge sind dann gefolgt und eine Dinge davon war, er war lernbereit. Okay, jetzt denken wir vielleicht, ja, was ist jetzt mit Gaben des Heiligen Geistes und so, ne? Er war lernbereit. Eine Lernbereitschaft ein Leben lang, ich glaube, das ist einfach etwas, was deinen Glauben feurig hält. Dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden, also Apollos. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Ich stelle mir das ein bisschen vor, okay, Apollos steht da vorne, er redet und predigt darüber und er redet über Jesus und er war ja feurig, so, weißt du, er war richtig leidenschaftlich. Und dann kommen hinterher so Priscilla und Aquila zu ihm, keine Ahnung, wie es war, aber sagen sie zu ihm, du, wir müssen mal mit dir reden. Da gibt es noch so ein paar Dinge, die müssen wir noch mal klären. Ja? Und er hätte auch sagen können, ey Leute, was wollt ihr von mir? So, redet doch ihr hier vorne. Ihr wart doch mit Paulus unterwegs. Warum seid ihr nicht hier vorne? So, ich rede hier vorne, ich traue mich, ich bin mutig. Aber seine Reaktion war, okay, gut. Also gut, sie haben ihn auch zum Essen eingeladen wahrscheinlich. Ja, sie haben ihn mit nach Hause genommen. Dann war es vielleicht einfacher für ihn. Aber er war lernbereit. Er hat nicht gesagt, ich weiß schon alles. Sondern er hat gesagt, ey, ich will dazu lernen. Und sie haben höchstwahrscheinlich über die Glaubenstaufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist mit ihm gesprochen. Sie luden ihn zu sich nach Hause ein, bei was Leckerem zu essen, sie hatten Gemeinschaft miteinander und wenn wir da ein bisschen genauer in die Worte gucken, dann sehen wir, dass es auch voll Apollos Ding war. Kommt auch an einer anderen Stelle in der Bibel nochmal vor, das war sein Ding. Er mochte beisammen sein, Gemeinschaft haben, weil er konnte ja auch gut reden, so heißt er, er war beliebt dann, das war sein Ding. Und sie erzählten ihm Dinge über den Glauben, die er noch nicht wusste und er hörte aufmerksam zu und lernte dazu und hat sich belehren lassen von diesem Ehepaar. Und es ist so wichtig für uns, dass wir nicht nur leidenschaftlich die Bibel lesen und sagen, boah, ich lerne immer mehr dazu, sondern dass wir auch sagen, ich bin bereit, mich belehren zu lassen. Ich bin bereit zu lernen. Und Apollos wurde nicht von irgendwem belehrt. Okay, er ist nicht zu irgendeinem Juden in der Synagoge gegangen, der Jesus, nicht an Jesus glaubt und hat gesagt, so komm, jetzt belehre mich mal. Sondern Aquila und Priscilla sind auf ihn zugegangen und er hat von ihnen gelernt, die schon mit Paulus unterwegs waren, die schon bei Kirchengründungen von Paulus dabei waren. Dahin geht übrigens Apollos später dann. Ja, er war wahrscheinlich so überzeugt von diesen Geschichten, dass er gesagt hat, das muss ich mit eigenen Augen sehen. Ich muss erleben, wie Paulus da in Korinth eine Kirche gegründet hat. Da will ich dabei sein. Auch das ist ein Step von ihm, der seine Lernbereitschaft zeigt. Er lernt von den beiden und dann sagt er, okay, da muss ich noch mehr lernen. Ich muss dahin, ich will noch mehr, ich will das vor Ort erleben. Ich will es nicht nur hören. Und deshalb, wenn du sagst, ey, ich will nächste Schritte gehen in meinem Glauben, ich will feurig sein, ich will kräftig bleiben, dann ist es so gut und wichtig, dass du dir vertrauenswürdige Personen suchst, wo du sagst, ey, da kann ich lernen. Und die wissen, wovon sie reden. Und dieser Aspekt ist bei uns in der Elim Hannover und bei euch auch in Teams verortet. So, und da leitet das Team nicht aus Versehen jemand. Okay? So, oh, ups, Teamleiter geworden. Sondern die Personen werden begleitet, wiederum, und die begleiten dann die Mitarbeiter. Und deshalb, ich kann dich nur ermutigen, wenn du noch nicht Teil eines Teams bist, werd Teil eines Teams. Ich mache keine Werbung, ja, ich bin gar nicht Teil eurer Kirche. Ich habe davon keinen Vorteil. So, ne? Ich kann das ganz offen sagen. Werd Teil eines Teams, weil es gut ist für dich. Du kannst dazulernen. Und weißt du, was noch krasser ist, wenn du zu jemandem gehst, der vielleicht sogar jünger ist als du. Und du sagst, ach komm, ich glaube, ich kann von jedem was lernen. Ich hatte mal ein Gespräch mit Pastor Johannes Justus. Er war mal Präses im BFP und auch in der Elim Hannover war der leitende Pastor vor Albert Stein. Und ich hatte mal ein Gespräch mit ihm. Das war so im Büro zwischen Tür und Angel. Aber diese Momente muss man nutzen, ja, wie Apollos, wo er mehr gelernt hat. Und da hat er mich irgendwie so, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber hat er mich irgendwie gefragt, von wem kannst du was lernen? Und ich so, ja, von Albert kann ich was lernen. Das ist mein Leiter, so, ne? Er hat gesagt, ich glaube, du kannst von jedem was lernen. Du kannst von jedem Menschen in jedem Gespräch was lernen, was mitnehmen. Auch von denen, die unter dir sind, so, also deine Mitarbeiter, auch von den 15-Jährigen. Und ich so, okay, krass, ja, das habe ich so krass noch gar nicht gesehen. So, vielen Dank, so, ne? Es war so gut. Und ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem in der Jugend, die hat gefragt, ja, ich würde gerne nächste Schritte in meinem Glauben gehen. Und da habe ich genau das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, ey, bitte versteh es nicht als Werbung, weil hier habe ich ja einen Vorteil davon, wenn du mitarbeitest. Aber versteh es bitte nicht als Werbung in dem Sinne, aber es ist einfach in Teams verortet. Dort hast du Mitarbeitergespräche, du bist nicht allein unterwegs, du bist mit anderen gemeinsam in einem Team. Du machst nicht dein eigenes Ding, sondern und das ist einfach nur gut für dich. Da kannst du dazulernen, da ist jemand da, dem du Fragen stellen kannst. Du kannst vielleicht nicht alle theologischen Fragen beantworten, muss er auch nicht. Aber er kann dir zuhören, er kann für dich da sein, kann für dich beten. Du kannst in deinem Team Dinge teilen oder auch in einer Live-Group, in einer kleinen Gruppe kannst du Dinge teilen, wo du sagst, ey, da möchte ich nicht alleine unterwegs sein. Und nachdem Apollos dann dazugelernt hat, und das gemacht hat. Okay, er hat gesagt, ich möchte lernen von den beiden. Dann, wie gesagt, ist er nach Korinth gereist und wollte es mit eigenen Augen sehen. Und wir wissen dann auch aus den Briefen der Korinther, dass er dort angekommen ist. Also Paulus schreibt dann später an diese Gemeinde einen Brief und da kommt Apollos auch vor. Und da merkt man auch, er war sehr beliebt. Okay, also er ist dort angekommen und er war wirklich beliebt, weil er konnte einfach gut reden. Die sind immer sehr schnell beliebt, die Leute. Und dort war er dann ein wichtiger Mann, der Einfluss übte und er redete mutig über Jesus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Apollos wollte unbedingt dabei sein. Sein Feuer, es war so leidenschaftlich, er hat gesagt, ich muss es miterleben. Ich will das mit eigenen Augen sehen. Und Apollos hörte von dieser Kirchengründung in Korinth und ist dahin gereist und war eine große Hilfe durch seine Art, dass er gut reden konnte, dass er die Schrift kannte und dass er sie erzählen konnte. Und wieder redete er mutig öffentlich von Jesus. Und er bewies mit der Bibel, die er so gut kannte, wer Jesus ist und überzeugte Juden, dass Jesus der erwartete Messias ist. Die Juden erwarteten ja einen anderen Messias, als wir heute verstehen. Ja, sie erwarteten nicht den Retter vor dem ewigen Gericht und der vor Sünde rettet und der Hölle und in Ewigkeit Beziehung mit Gott schenkt. Das haben sie nicht erwartet. Sie waren das Volk Israel. Okay? Sie haben nicht gedacht, ich muss in eine Beziehung mit Gott treten. Wir haben das Gesetz so. Sie haben gesagt, wir sind in einer Beziehung mit Gott. Für sie war der Messias ein Plus. Jemand, der sie aus der Besatzungsmacht der Römer retten wird, der König sein wird über Israel und dann wird Israel das krasseste Volk sein von allen. Und das war für sie natürlich jemand, den sie erwarteten, aber nicht, dass er Beziehung zu Gott wiederherstellt. Weil die haben sie gehabt, nach ihrem Verständnis. Und Apollos macht deutlich, nein, Jesus ist der Retter. Er ist der Retter für jeden, Juden und Nicht-Juden. Er ist der Retter vor dem ewigen Gericht und er möchte dich retten. Dieser Messias, er kam in eine Futterkrippe. Er kam nicht und hat die Römer vernichtet und irgendwie Israel wieder mächtig gemacht, sondern er kam in einer Futterkrippe. Er kam als Mensch in diese Welt. Weißt du, Gott selbst, der Himmel und Erde gemacht hat, er kam in diese Welt als Mensch. Das ist zum Beispiel was wir, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, schon tausendmal gehört haben. Mindestens jedes Weihnachten. Aber Gott ist Mensch geworden. Das ist wie jetzt, wenn du ein Auto baust und du wirst Auto. Hä? So, weißt du? Es ist einfach crazy. Gott ist Mensch geworden und der Grund ist nicht irgendetwas oder irgendjemand, sondern der Grund hat zwei Buchstaben. D-U. Du. Du bist der Grund, warum er das gemacht hat. Du bist der Grund, warum Gott Himmel und Erde sich selbst in Bewegung gesetzt hat, damit du ein Leben mit einem Sinn und einem Ziel und ein gelingendes und feuriges Leben leben kannst. Damit du in Ewigkeit nicht in der Hölle bist, sondern verbunden mit Gott in Frieden und Harmonie. Dafür ist Jesus gekommen, am Kreuz gestorben, wieder auferstanden von den Toten und hat er seinen Geist gesandt, damit wir das verkünden in der Welt. Das ist unsere Aufgabe. Und Jesus möchte dir heute persönlich begegnen. Und er lädt dich heute ein, neu zu starten mit ihm. Ein ganz anderes, neues Leben mit ihm zu starten. Und er lädt dich heute ein, dass du ihm sein Leben gibst. Jesus ist wirklich, in der Jugend sagen wir mal, all in gegangen für dich. Er hat alles, er ist Gott und er ist Mensch geworden. Und er lädt dich ein, auch all in zu gehen und zu sagen, okay, mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin, das gebe ich jetzt dir. Und deshalb möchte ich dich heute fragen, ey, willst du mit diesem Gott eine Beziehung eingehen? Sagst du, ey, ja, ich möchte das. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich habe diese Entscheidung schon längst getroffen, dann bete doch jetzt mal. Bete mal für die, die hier sind, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Und bete für die in deinem Umfeld, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Weil das ist unser Auftrag, deshalb sind wir hier. Sonst könnten wir schon im Himmel sein. Und ich möchte uns mal einladen, dass wir jetzt alle unsere Augen schließen oder wenn es dir leichter fällt, auf den Boden zu gucken, dann guck gerne auf den Boden, dass einfach jeder so einen Moment hat für sich und wir nicht gegenseitig beobachten, ob der andere jetzt sich meldet oder nicht, damit es wirklich ein Moment zwischen dir und Gott bleibt und ich werde gucken und dann für dich beten. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Ja sagen zu Gott, ich möchte mit Jesus unterwegs sein, dann kannst du jetzt mal kurz deutlich deine Hand heben, dass ich von hier vorne für dich beten kann, wenn du sagst, ey, ich möchte dieses Leben mit Jesus. Und währenddessen wir alle die Augen geschlossen halten, Dankeschön, danke, und du sagst, ey, ich möchte mit Jesus gehen. Und ich merke gerade, wie irgendwie mein Herz höher schlägt, wie es warm wird und wie Jesus mir begegnet. Und wie das, was ich da gehört habe, wie ich das plötzlich glaube, dann hebt nochmal deutlich deine Hand, wenn du sagst, ja, ich möchte das. Und dann werde ich von hier vorne für dich beten, beziehungsweise wir gemeinsam beten. Jetzt, vielen Dank. Lass uns mal gemeinsam als Kirche diese Leute unterstützen, dieses Gebet mit ihnen beten, so wie als eine Hilfestellung. Ja, es ist nicht dein Gebet, es ist eine Hilfe für die Leute, dass du sagst, ey, guck mal, so können wir zu Gott beten, so können wir ihn anrufen. Weil wenn du es in der Kirche nicht lernst, wo dann? Ja. Deshalb komm, lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld. Danke, dass du so verrückt bist, dass du Mensch geworden bist. Dass du Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hast, um mir zu begegnen, um mich zu retten. Und ich will ab sofort mit dir leben. Ein leidenschaftliches Leben. Feuriges Leben. Ein Leben mit Kraft. Sei du ab jetzt mein Gott und mein König. Amen, Amen. Herzlichen Glückwunsch an die, die diese Entscheidung getroffen haben. So gut, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Komm gerne am Ende nochmal auf uns zu, auf Allah oder auf mich, wenn du darüber nochmal ins Gespräch kommen möchtest. Wollen wir mal gemeinsam aufstehen zum Lobpreis? Vielleicht bist du hier und du sagst, ey, ich wünsche mir diese neue Kraft vom Himmel und du fühlst dich vielleicht gerade so wie vorhin dieser Mensch da auf dem Bild von der Präsentation, wo du sagst, ey, ich fühle mich so kraftlos irgendwie. Und ich brauche neue Kraft von Gott. Oder du bist hier und du sagst, ey, ich bete schon so lange um diese Gabe. Gott, bitte gib sie mir. Und ich möchte nicht aufgeben. Und da, wo ich aufgegeben habe, ich möchte nochmal neu jetzt glauben und sagen, ey, ich will das. So, wenn du hier bist und du sagst, ey, du möchtest das, dieses frische Feuer. Oder du bist hier und du sagst, ich möchte nächste Schritte gehen. Ich möchte eine Entscheidung treffen und sagen, ey, ich möchte nächsten Schritt gehen. Was ist dein Korinth? Was ist dein nächster Schritt? Ist es zu sagen, ich werde Teil eines Teams und möchte da lernbereit unterwegs sein oder Teil einer Kleingruppe. Ich will nicht mehr allein in meinem Glauben unterwegs sein, sondern mit anderen, die das auch tun. Oder vielleicht bist du hier und du wünschst dir, wie Apollos, einfach mutig über Jesus zu reden in deinem Umfeld und von ihm zu erzählen. Was auch immer auf dich zutritt, trifft, komm gerne nachher aufs Gebetsteam zu und lass uns jetzt diese Zeit nehmen, dass wir jetzt nochmal ins Gebet gehen. Wollen wir das machen? Jetzt nochmal beten und einfach Gott bitten, dass er eingreift. So, wenn du hier bist und einer dieser Sachen trifft auf dich zu und du wünschst dir neue Kraft von ihm, lade ich dich ein, dass du einmal so deine Hand wie so zu einer Schale machst und sagst, ey, ich will diesen Regen auffangen, von dem wir eben gesungen haben. Ich will Gott bitten, dass er mich füllt. Und das ist einfach so ein Zeichen dafür, dass du sagst, okay, ich will das, ich brauche diese Kraft. So, wenn du hier bist und du sagst, ey, ich brauche das, dann als Zeichen und dann lass uns mal ins Gebet gehen jetzt. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt hier bist. Du hast zu deinen Jüngern gesagt, es ist besser, dass ich in den Himmel gehe, damit dann mein Heiliger Geist bei euch ist in euren Herzen. Danke, Jesus. Wir müssen nicht denken, ah, es wäre doch besser, damals gelebt zu haben, dich mit eigenen Augen gesehen zu haben. Du bist jetzt in uns, Heiliger Geist. Du bist hier. Danke Gott, dass das eine Wahrheit ist. Da geht es nicht um ein Gefühl, sondern es ist einfach eine Wahrheit, dass du da bist. Und ich bitte einfach für jeden einzelnen Gott, was er auch hat für ein Anliegen, dass du ihn jetzt erfüllst mit deinem Geist, mit Kraft, mit deinen Gaben, Jesus. Danke, dass du jetzt hier bist. Und danke, dass du wirken möchtest. Danke, dass du deinen Geist ausgießt heute an Pfingsten in unser Herz hinein. Danke, dass du es schon getan hast und dass du uns neue Kraft dort geben möchtest, wo wir kraftlos sind in unserem Alltag. In diesen Momenten, wo wir beten, Gott, bitte lass wieder ein Feuer lichterloh in mir brennen. Danke, dass du das schenkst und dass du das heute noch tust. Und ich bete darum, dass du jedem Einzelnen einfach so diese Sehnsucht auch gibst, zu sagen, ich will mehr von dir und deinem Wirken. Und danke, dass du das auch erfüllst und dass du da hineinkommst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, jetzt in diesem Moment und auch nachher dann, wenn wir beten, Herr, im Gebetsteam. Und ich möchte euch wirklich einladen, überrennt das Gebetsteam heute, okay? Dass sie neue Mitarbeiter einstellen müssen, weil einfach, geht einfach hin, lasst für euch beten und yes. Amen. Amen.